Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste an diesem schönen Morgen zu diesem Gottesdienst. Immer wenn ich Moderation habe, dann fängt das mit dem Freuen auf den Gottesdienst schon noch etwas eher an als Sonntagmorgen. Und heute Morgen habe ich mich gefreut, als ich die Losung aufgeschlagen habe, denn dort ist ein Bibelwort drin, was uns alle nur freuen kann. Das Wort heißt, ich will suchen und selig machen, die verloren sind. Selig machen, das hat was von glückselig. Das ist mehr als dir soll es gut gehen. Das heißt, allumfassend, überfließend, wunderbar soll es dir gehen. Und das, finde ich, ist an diesem Morgen ein Grund zur Freude. Und zwar nicht, weil das irgendjemand sagt, sondern weil Gott, der Allmächtige, das dir und mir zuspricht. Und darüber habe ich mich super gefreut. Ich freue mich auch über jeden und jede, die da ist. Weil hier sind so tolle Menschen. Wir haben zusammen schon ganz viele Feste gefeiert. Gestern gab es ein ganz besonderes Fest. Da haben Leute das 4. Jahrzehnt Ehe gefeiert. Und ich freue mich über die, die da sind, davon träumen, vielleicht zumindest ein Jahrzehnt noch zusammen zu schaffen. Und es gibt so viele andere mit ganz besonderen Gaben hier und es lohnt sich, einander zu begrüßen und kennenzulernen. Ich habe das Glück, dass ich noch eine relativ junge Tochter habe und deshalb viele Leute aus der Jugend auch kennenlerne. Und ich kenne auch natürlich viele Best-Ager, denn davon sind ja auch ganz viele hier. Und ich freue mich auch über die Älteren, die da sind. Und ich lade dich heute ein, dich mitzufreuen. Mach dich auf den Weg und begrüße jemanden ganz, ganz besonders herzlich. Und immer wenn ich das sage, dann gucke ich gerne nach rechts. Da ist die Jugend, die sind so ein bisschen bewegungsfreudiger. Und dann strahlen die, die finden das gut, die mögen das. Und lasst euch doch einfach anstecken davon. Und wenn sich dieser Block vielleicht zuerst auf den Weg macht, ladet doch ruhig auch ein, weiter nach vorne zu kommen. Hier links ist noch ganz viel Platz. Macht euch auf den Weg und begrüßt euch herzlich, so wie der andere das mag. Achtet drauf, was da geliebt wird. Und ich möchte nicht nur den rechten Block bitten, auch den linken und den etwas linken und den etwas rechten. Bewegt euch. Ich werde das jetzt auch tun und euch herzlich nochmal persönlich begrüßen. Liebe Sigrid, guten Morgen. Ja, das Schöne ist, immer wenn man das anfängt, möchte man gar nicht mehr damit aufhören. Und schon ist die Freude so durch die ganzen Bankreihen gewuppt. Und es ist auch immer wieder schön, wenn dann alle wieder an ihren Platz zurückkehren. Die Gemeindemitglieder und der Pastor, aber der sitzt gut, sagt er mir. Okay, alles bestens. Also, es ist ein Grund zur Freude, dass wir hier zusammen sind, um Gott zu loben und Gott zu feiern. Und in diesem Gottesdienst gibt es noch ganz viel Grund zur Freude. Ich bekam natürlich das Thema ein wenig früher als ihr, weil ich mich ja darauf vorbereite. Und dann kriegte meine Freude so einen kleinen Dämpfer. Denn das Thema heißt Menschenbild böse von Jugend auf. Und ich hatte auch ganz schnell einen Haken dran, weil das Wort Jugend betrifft mich jetzt nicht mehr so wirklich. Und dann habe ich natürlich das Ganze nochmal gelesen und festgestellt, es heißt von Jugend auf. Nur weil ich Straßenköter Blond gegen Old Grey getauscht habe, heißt das nicht, dass das für mich nicht mehr gilt. Im Gegenteil, für mich gilt es vielleicht ganz besonders. Und dann hatte ich das Gespräch mit Arne. Und ich kann euch nur Mut machen, alle Kraft und Konzentration für die Predigt zu bewahren. Weil das ist so tolle Gedanken, die der Arne da mir schon mitgeteilt hat. Und die haben mich die halbe Woche schon erbaut. Und das ging mit der Freude munter weiter. Weil es ein ganz großes Geschenk ist, dass eine junge Frau sich so sehr von Gott hat anrühren lassen, dass sie, lauf nur, dass sie bereit ist, uns davon zu erzählen. Sie wird uns ein Zeugnis geben. Und darüber freue ich mich unglaublich. Es war die ganze Woche so, dass wir immer wieder geschrieben haben und auch mal telefoniert haben. Die Jugend schreibt schneller, als sie spricht, aber ich nicht. Und es ist so ansteckend, wenn Leute von Gott berührt sind, so frisch von Gott berührt sind, dann ist das etwas Wunderbares, dass wir daran Anteil nehmen dürfen. Und das hat mich immer wieder neu motiviert. Und das war ganz wunderbar. Das zog dann Kreise. Ich sprach mit der Anbetungsleitung und sagte, Mensch, da gibt es jemand. Und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Also es gibt ganz viel Grund zur Freude hier in diesem Gottesdienst. Und jetzt legt all diese Freude, all das, was wir vor uns haben. Mensch, ihr habt die Predigt noch vor euch. Für euch ist das noch toller als für mich, weil ich kenne ja schon so ein bisschen davon, aber ich weiß, der Arne hat noch mehr gefunden. Legt all diese Freude in dieses Lied, was wir jetzt singen. Ich habe mich dreimal vergewissert, ihr kennt es alle. Leila. Merlin? Ja. Aber noch nicht gut genug auswendig. Wir üben dran. Es ist ein bisschen was anzukündigen, und zwar als allererstes der Senioren-Mitsommer-Ausflug. Da hat mich der Henning Voss ganz besonders darum gebeten, dass ich diesen Ausflug ankündige. Der findet statt am 21. Juni, also Donnerstag. Danach macht der Arne einen Ausflug in den Urlaub und dafür wünschen wir ihm auch an dieser Stelle gute Erholung. Der Christian Kneips hat mich gebeten, euch nochmal zu sagen, nach dem Gottesdienst habt ihr nochmal die Gelegenheit, Fotos von euch machen zu lassen. Ihr wisst, wir wollen als Gemeinde alle Mitglieder gerne als Fotografie haben. Der Christian und die Jessica sind in dem Raum, der vielen von uns als Aquarium bekannt ist. Das ist also links raus und dann läufst du auf so eine Art Glaskasten zu. Dort werden sie sein, um Fotos von jedem, der das möchte, gerne zu machen. Dann möchte ich euch einladen zu Lighthouse heute Nachmittag. Da wird das Fußballspiel übertragen. Dieses Mal wird es auch Würstchen geben, wenn ich das richtig weiß, und Getränke. Also seid herzlich eingeladen, heute Nachmittag hier gemeinsam Fußball zu gucken. Dann bitte ich die Karin Hallert zu mir. Da ist sie schon.
Ja, ich bin hier, um Gott die Ehre zu geben und euch Grund zum Freuen. Viele von euch haben dafür gebetet, deshalb sage ich das von hier. Wir hatten eine Familie in unserer arabischen Gruppe, die abgeschoben werden sollten und im Kirchenasyl waren, Gott sei Dank. Und seit Montag sind sie frei und dürfen hier Asylantrag stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die dafür gebetet haben.
Es mag euch etwas befremdlich vorkommen, dass ich jetzt schon ankündige, dass nach dem Gottesdienst, aber dann könnt ihr euch umso länger freuen, für das Kinderprojekt in Sini Kleinigkeiten verkauft werden, wie Pizza, Schnecken, Hot Dogs. Haltet ein bisschen Geld bereit, um dieses wunderbare Projekt zu unterstützen. Das läuft schon viele Jahre hier und die Kinder engagieren sich dafür. Und ich denke, so eine Pizzaschnecke kann jeder auch vor Mittagessen verdrücken. Jetzt bitte ich euch aufzustehen zu Gebet. Ja, Vater, ich danke dir so sehr, dass wir uns hier in aller Freiheit miteinander versammeln dürfen, um dich zu loben, auf dein Wort zu hören. Du kennst jeden und jede einzelne von uns. Und du weißt, wie wir hierher kommen. Viele von uns machen sich große Gedanken um Entscheidungen, die anstehen, um Familienangehörige, um ihren Beruf und um so vieles, was ich jetzt gar nicht weiß und auch nicht benennen kann. Aber du, Herr, kannst das alles zu dir nehmen. Du kannst uns neu füllen. Und ich bitte dich, dass du uns dafür bereit machst, uns ganz neu auf dich einzulassen, uns ganz neu mit deinem Wort zu füllen, mit den Liedern, die wir hören, das Zeugnis, was vorbereitet ist. Herr, du bist es, der jetzt hier die Herrschaft haben soll. Du allein mit deiner Gnade und Barmherzigkeit. Du allein genügst, auch wenn wir das nicht fassen können. Amen. Mehr braucht es nicht als das, was wir jetzt singen. mal, junger Mann, können Sie die Uhr lesen?
Ja, ich weiß, 2 Minuten, tut mir echt leid.
2 Minuten?
Aber Sie wissen doch, dass der Bus nicht anders fährt.
Hören Sie, Zeit, Arbeit, Geld, ja? Arbeit, Geld, Sie sind hier, um zu arbeiten und nicht, um mir von Ihren Busfahrplänen zu erzählen. Wie sehen Sie überhaupt aus?
Ja, wie sehe ich denn aus?
Ja, hören Sie mal, die Jacke, die war vor 2 Wochen das letzte Mal gebügelt.
Ja, aber ich putze doch hier nur.
Sie putzen hier eine Schule und nicht das Herrenklo von Bahnhof Nord. Ja, also, Sie haben hier wirklich vor sich 30 Klassenzimmer und alle Schultoiletten. Der junge Mann gestern hat einfach hingeschmissen. Jugend von heute, kaum ein bisschen Stress, hauen die gleich ab. Dann müssen Sie jetzt mal reinholen und nicht vom Busfahrplan erzählen.
Aber wie soll ich das denn bitte schaffen in der kurzen Zeit, die Sie mir hier zur Verfügung stellen?
Ja, Sie sind neu, ich gebe Ihnen Tipps. Ich bin ja kein Unmensch. Als erstes lassen Sie mal den Müll in den Klassenzimmern stehen.
Ja, aber dann stinkt's.
Hören Sie, das hier ist eine weiterführende Schule. Dagegen ist mancher Puma-Käfig eine Parfümerie.
Ja, aber sollen dann die Kinder hier im Dreck lernen oder was?
Meine Güte, sparen sich Ihr Mitgefühl. Wir kriegen das Geld für geputzte Klassen und nicht für kluge Kinder.
Ja, aber das geht doch so nicht.
Aber selbstverständlich geht das. Nehmen Sie nicht so viel Putzmittel, das wird teuer. Und vorne einmal drüber, Hauptsache da waren Wischlappen drin. Und bei den Klos einfach nur jedes zweite Klo mit einer Rolle. Das spart schon mal die Hälfte.
Ja, und was machen dann die Kinder, die auf einem Klo landen, also wo dann jetzt keine Klorolle?
Ja, ich weiß alles, was Sie sagen wollen. Hören Sie mal, kümmern Sie sich bitte um Ihre Arbeit. Wir sind hier nicht bei der Sozialhilfe. Denen wird schon was einfallen. Die Sozialhilfe und die Caritas, die Kirche, die kümmern sich um die Probleme der anderen Leute. Sie putzen.
Nee, also wissen Sie was? Also das ist ja unglaublich. Nee, also da mache ich aber nicht mit.
Wie, jetzt frech werden hier?
So, ich gehe auf Wiedersehen, also so ja wohl nicht.
Ja, glaubt du bloß, also die werden nicht ersetzbar. Ja. Für 3,50 Euro putzen andere Schulklos. Da wollen wir mal sehen. Ich bin dringend auf Suche. Entschuldigen Sie, hätten Sie nicht Lust, für mich zu arbeiten?
Warum nicht? Wir können es ja probieren.
Ach, das ist super. Das ist mein Mann. Wie sieht's hier aus? Haben Sie Lust, für mich zu arbeiten?
Nicht wirklich.
Och, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich muss hier fragen. Wie sieht's aus? Haben Sie Lust, für mich zu arbeiten?
Auch nicht.
Das kann ich nicht verstehen. Bei so einem Spitzenlohn. Aber ich frage mal hier die jungen Damen. Wie sieht's aus? Schulklos putzen für 3,50?
Nee, danke.
Boah, nur einer. Und der ist mit 50er. Ich sag was. Mich wundert das gar nicht mehr. Da steht schon in der Bibel so. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf.
So, jetzt wissen wir, wo der Hammer hängt. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Und wer da so rüberkommt wie so ein Weichei, na, was soll das? Wer nicht hören will, der muss halt fühlen. Wenn nicht im Guten, dann halt im Bösen. Das vergesse ich dir nie. Du hast deine Chance gehabt, du hast sie verpasst, dein Pech. Eine zweite gibt es nicht. Das Herz des Menschen ist doch böse von Jugend auf. Christliche Pädagogik hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert. Christliche Ethik auch nicht. Und begründet wurde es häufig genau mit diesem Satz, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Da kann man halt nichts machen. Da hilft nur Gewalt. Da hilft nur Strenge. Da hilft nur Durchsetzungskraft. Da hilft nur zu zeigen, wer der Chef im Laden ist. Christliche Pädagogik hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert, christliche Ethik auch nicht. Und auch den Beweis dafür finden wir in unserem Bibeltext, den wir uns heute anschauen, in der Predigtreihe Stichwort Menschenbild. Gleich zu Anfang lesen wir davon, da haben wir den Beweis, das versuchliche Weib, das sogar die Gottessöhne zu verführen weiß und verstand, so übel steht's mit dem Menschen. Und für Augustinus war ganz klar, ganz vorne an der Kante stehen zunächst mal die Frauen. Böse von Jugend auf. Wie viel Schaden ist mit diesem Bibelvers angerichtet worden? Wie viele Menschen wurden damit gebeugt? Und wie viel Unrecht wurde mit diesem Vers auch entschuldigt? Wenn der Mensch doch böse ist von Jugend auf, so what, dann ist eben nichts zu machen. Unser Menschenbild hängt ganz entscheidend von unserem Verständnis von Schuld und Sünde ab. Und mein Anliegen in dieser Predigt ist, dies ein wenig näher zu erläutern und diesen Satz zu verstehen, der uns hier gleich zu Anfang in der Bibel begegnet. Die Bibel beschreibt uns in diesen ersten Kapiteln des ersten Mosebuches den Menschen in seiner großen Zwiespältigkeit. Er ist in den Zwiespalt geraten, quasi zwischen die Stühle gerutscht. Da möchte er einerseits Gott die Treue halten und fällt dann doch von ihm ab. Es ist eine Geschichte von Abwehr und Niederlage, eine Geschichte von Neid und schließlich von Mord. Taumelnd in Hilflosigkeit sehen wir den Menschen mehr und mehr in die Schuld hineindriften. Wir sehen, wie der Mensch sich Vorteile zu verschaffen sucht, aber dadurch alles noch weiter verschlimmert. Und das Verlangen, Gott gleich zu sein, treibt ihn immer weiter von Gott weg. Und jetzt, Kapitel 6, treibt es den Menschen hinein in die Verbindung mit den Gottessöhnen. Und hier erreicht die Geschichte ihren vorläufigen Höhepunkt. Wir verstehen das Verlangen nach dem Göttlichen, auf das der Mensch hin geschaffen war, soll jetzt erobert werden. Es geht um die Übersteigerung der eigenen Möglichkeiten. Und die erreicht man natürlich, indem man sich mit dem Göttlichen, mit den Gottessöhnen vereint, geschlechtlich vereint. Die Menschen, die Gott vom Baum des Lebens entfernen musste, suchen jetzt selbst in die Gemeinschaft mit dem Göttlichen zu kommen und sich mit dem Göttlichen zu verbinden. Und so lesen wir dann, in Kapitel 6, Vers 4, der erste Bibelvers auf eurem Manuskript. Damals und auch noch später lebte auf der Erde das Geschlecht der Riesen. Sie waren aus der Verbindung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern hervorgegangen und sind als die großen Helden der Vorzeit bekannt. Der ein und andere Bibelleser wird über diese Beschreibung und über die Verse, die davor stehen, schon gestolpert sein. Wie soll man sich das denn vorstellen? Was ist das für ein Mythos, dass Gottessöhne mit Frauen, mit den Menschenfrauen sexuellen Verkehr hatten? Was damit beschrieben wird, ist, dass das Thema der Vertreibung von Gott aus Kapitel 3 sich in dem Bemühen fest und fortpflanzt, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Darum geht es, die Menschen suchen, zurückzuerobern, wozu sie von Beginn an von Gott bestimmt und geschaffen waren. Nämlich die Einheit mit Gott wollen sie zurückgewinnen und damit die Sicherung ihres Lebens. Aber nachdem diese Einheit mit Gott eben verloren ist und sich unser Leben im Sein zum Tode hin gewandelt hat, darüber dachten wir letzten Sonntag nach, suchen wir jetzt das Ziel, an Gott vorbei zu erreichen. Wir haben noch nicht aufgegeben. Menschen begeben sich in die Gemeinschaft des Göttlichen, aus sich heraus. Das menschliche Streben, Gott gleich zu sein, kommt hier also voll zum Zuge. Das ist der Höhepunkt und das ist das vorläufige Ende der Entwicklung. Die Riesen und die Helden stehen für die grandiose menschliche Verstiegenheit und seine verheerenden Folgen. Das Thema, Gott gleich sein zu wollen, das wir ganz in Kapitel 3 schon sahen, im Sündenfallgeschichte, taucht also hier wieder auf. Und das lässt uns verstehen, dass diese ganze Geschichte 1 bis 11 ein zusammenhängendes Ganzes ist, in dem wir immer wieder schauen müssen, wo ein neues Thema, das wir bereits kennen, noch einmal auftaucht. Die Riesen und Helden stehen für die angestrebte Übermenschlichkeit, der Aufstieg des Menschen zu Gott hin. Das ist der Ausdruck und das Ergebnis von Wiedergöttlichkeit. Jetzt ist der Zeitpunkt der großen Flut als einzig verbleibende Option gekommen. Und die anwachsende Flut des Bösen muss durch eine ganz andere Flut beendet werden. Die Katastrophe ist unausweichlich. Verse 5 bis 7. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten und auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Was für eine Tiefe, welcher Tiefpunkt, tiefer geht's nimmer, so denken wir, ist hier erreicht. Die Schöpfung, die in dem ersten Kapitel so gelobt und gepriesen wird in dem Wiederholten und es war gut, dass Gott es machte, jetzt, es wäre besser gewesen, ich hätte es nie erschaffen. Der großen Flut des Bösen wird die Flut entgegengesetzt. Die Katastrophe ist unausweichlich. In diesen Versen ist von Sünde die Rede, von Bosheit und in der Bibel ganz häufig von Aggression. Und ich fange mit dem letzten an. Konrad Lorenz, ein Verhaltensforscher, veröffentlichte 1963 ein Buch mit dem Titel »Das sogenannte Böse«. Das Buch erregte sehr viel Aufmerksamkeit, weil es die Gleichsetzung von Bosheit und dem Bösen mit menschlicher Aggression widersprach. Aggression ist nicht das Böse schlechthin, sondern nur das sogenannte Böse. Lorenz betont, dass instinktive Aggression in der Tierwelt wie beim Menschen dem Selbstschutz dient. Indem es in uns Angst auslöst, versuchen wir uns zu verteidigen. Wir ergreifen die Flucht oder wir begegnen der Gefährdung mit Widerstand. In diesem Zusammenhang hat auch der Streit seine Bedeutung, den wir so häufig meiden. Und Konrad Lorenz sagt, fürchtet euch nicht vor dem Streit, denn der Streit ist oftmals notwendig, um sich zu behaupten. Und dazu bedarf es eines gewissen Maßes an Aggression. Denn Aggression bedeutet, wir packen den Stier bei den Hörnern. Wir lassen es nicht einfach hingehen. Wir kümmern uns darum. Andererseits widerspricht Lorenz der These, der Mensch sei von Natur aus eindeutig gut. Das ist ein Gedanke, der bis in unsere Tage hinein absolut populär ist. Der Mensch an sich ist gut. Das Problem sind die anderen Menschen. Diese Tendenz der Entschuldigung und Verharmlosung von Aggressivität, sagt Konrad Lorenz, ist ein Irrweg. Dem Einzelnen ein Recht auf ungehemmte Entfaltung seiner natürlichen Anlagen zuzugestehen, das ist ein Fehler. Aggressivität wird nämlich nicht nur durch ungerechtfertigte Einengung und durch Beeinträchtigung der Selbstentfaltung und der Selbstbehauptung ausgelöst, sondern ebenso durch Duldung und Folgelosigkeit aggressiven Verhaltens. Denn wenn Aggression folgelos bleibt, dann reizt es zur Nachahmung und zur Steigerung von Aggressivität. Und in diesen Tagen bekommen wir in der politischen Debatte der Parteien genau diesen Konflikt, kriegen wir vor Augen ausgetragen. Es ist nämlich die Frage im Kern, wie denken wir über den Menschen? Ist es alles gesellschaftlich bedingt, dass der Mensch aggressiv und böse ist? Und hilft hier Verständnis und Liebe für alles? Oder ist es doch notwendig, Aggression und auswüchsende Aggression mit Konsequenz und Strenge zu begegnen? Für Fehlentwicklungen können nicht in erster Linie äußere Widerstände verantwortlich gemacht werden, mit deren Beseitigung dann die Welt in Ordnung wäre. Denn es findet sich im Menschen selber eine Tendenz destruktiver Strebung. Der Mensch ist böse von Jugend auf. Es geht um diese destruktive Strebung. Und das führt uns zum zweiten Begriff, den wir in dem Zusammenhang bedenken müssen, nämlich den der Bosheit. Aggression, Bosheit, das ist ihre Steigerung. Die Wurzel der Bosheit ist nach Augustinus das Unvermögen des Menschen, sich selbst zu Gott zu machen. Und weil er das verzweifelt versucht, sagt Augustinus, darüber wird er ganz böse. Daraus, das ist die Wurzel dessen, seiner Umtriebigkeit, seines Willens nicht zum Guten, sondern seines Willens zur Zerstörung. Das Wissen um die eigene Verletzlichkeit und Gefährdung lässt die Aggression zur Bosheit anwachsen. Bosheit ist Folge unserer Daseinsangst, über die wir auch schon nachdachten. In diesem Zusammenhang von Schuld zu sprechen, schließt die Übernahme persönlicher Verantwortung für das eigene Leben mit ein. Und schauen wir da noch einmal in die Bibel hinein, in die hebräische Bibel, dann begegnet uns der Begriff der Sünde in drei Worten. Das erste, was für Sünde in der Bibel gebraucht wird im Alten Testament, heißt sich verfehlen. Der zweite Begriff, den wir üblicherweise mit Sünde übersetzen, bedeutet so viel wie abbrechen, also zum Beispiel die Gemeinschaft mit Gott oder mit Personengruppen oder das Verhältnis zu einem anderen Menschen. Und das dritte Wort, das wir normalerweise mit Sünde übersetzen, heißt verkehrt sein. Und die Substantive dazu sind Verfehlung, Verbrechen und Verkehrtheit. Was das im Einzelnen bedeutet, ist also mit dem pauschalen Urteil Sünde nicht hinreichend benannt. Denn Sünde ist nicht nur Verhängnis, sie wird nicht einfach vererbt. Jeder einzelne Mensch ist für seine Bosheit selbst verantwortlich. Und das führt zum dritten und letzten Begriff in dem Zusammenhang, nämlich dem der Sünde. Was wir in den Sünden der Tat suchen, in dem, was wir als Schuld bezeichnen können, was wir in den Sünden der Tat suchen, ist eigentlich das, wozu wir von Anfang an von Gott berufen sind, nämlich Fülle des Lebens. Und das Versuchliche der Sünde ist die Idee, wenn ich es mir selbst beschaffe und auch wenn ich darin Unrecht tue, habe ich am Ende diese Fülle. Was wir in der Sünde finden, ist jedoch genau das direkte Gegenteil. Wir verrennen uns in einen tödlichen Titanismus. In unserer Angst halten wir uns an der eigenen Endlichkeit fest und verlieren uns gerade darin. Und das bedeutet, unsere Sünden der Tat, unserer konkreten Schuld, dass wir Gottes Gebote übertreten. Und dass wir das tun, das hat eine tiefere Wurzel. Dass wir das tun, das hat es mit diesem Satz zu tun, der Mensch ist böse von Jugend auf. Es ist eben nicht nur eine Wirkung der Gesellschaft. Es ist nicht nur der negative Einfluss, den jeder Mensch von uns erlebt hat. Und es ist nicht nur das Begehren, für uns selber aufzukommen, sondern die Wurzel, diese Wurzel sitzt tiefer. In diesen Tagen kann man ja unendlich viel Unkraut ernten. Und es gibt ja so Unkraut, das reißt du raus und dann ist gut. Aber jeder, der Unkraut rausreißt, weiß, Unkraut vergeht nicht. Unkraut wächst immer wieder nach. Und der Löwenzahn ist mein bester Freund. Den kriegst du einfach nicht aus dem Boden raus. Der wächst immer wieder nach. Und das ist das Bild, das uns vielleicht hilft zu verstehen, wie tief die Sünde im Menschen wurzelt. Da ist es mit ein bisschen Ausgraben oder dergleichen, mit einem Ausreißen nicht getan. Es verbleibt etwas im Menschen, das immer wieder hervorkeimt, das uns immer wieder zum Bösen kommen lässt, das uns immer wieder in Schuld geraten lässt. Und diese Wurzel, das ist das, was die Bibel mit Sünde beschreibt und was Theologen versuchen, in den Begriff der Ursünde zu fassen, also der ursprünglichen Sünde, der Wurzel. Und sie besagt genau das, was wir uns schon angesehen haben, nämlich im Sündenfall Kapitel 3 wird das beschrieben, nämlich, dass alle Menschen dem Bösen ihres Herzens verfallen sind. Nicht Umwelt, nicht Gesellschaft, schlechtes Vorbild oder Verführung macht, dass wir Unrecht tun oder zur Bosheit fähig sind. Die Sünde bestimmt uns als eine umfassende Macht, total und umfänglich. Und deswegen wird in der Bibel im Neuen Testament von der Sünde als einer Macht gesprochen, die uns gefangen hält. Die Tatsache, dass jeder Mensch gleicherweise sündigt, beweist, dass jeder Mensch im Kern seines Wesens verletzt ist. Kein Mensch kann vor Gott aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen durch sein Tun und Handeln bestehen. Und dass das so ist, das lässt auf eine grundlegende Versehrtheit des Menschen schließen. Auch der beste Mensch ist Sünder. Und eben weil das so ist, ist es unsinnig, den Menschen auf die Erfüllung von Gesetzen zu verpflichten und in seinem Scheitern als verdorben abzuwerten oder den Menschen dafür zu beschimpfen. Und das haben wir im Anspiel eben gesehen. Dieser Chef, der beschimpft einfach seine Arbeitskraft. Und am Ende kriegt ihr es auch noch gesagt. Ja, da haben wir es, der Mensch ist böse von Jugend auf. Wir haben darüber gelacht, aber wenn wir uns dieses vor Augen führen, wenn wir es uns zu Herzen nehmen lassen, dass wir abgewertet werden in unserem Menschsein, dann ist alle Hoffnung verloren. Und dann gehen wir aufeinander los, indem wir einander Fehler vorrechnen, einander beschimpfen und sagen, bei dir ist doch Hopfen und Malz verloren. Und wer nicht hören will, der muss halt fühlen. Und wenn es im Guten nicht geht, dann im Bösen. Und mit dir bin ich fertig. Und das schon lange. Gott, so sagt es unser Predigttext, fand einen ganz anderen Weg. Der gleiche Befund, der zum Flutgericht führt. Vers 5. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen war durch und durch böse. Der gleiche Vers begegnet uns nach der Flutgeschichte wieder. Vers 21. Der Herr roch den besänftigen Duft des Opfers und sagte zu sich selbst: Ich will die Erde nicht nochmal um des Menschen willen verfluchen. Und jetzt kommt ein paradoxer Begründungssatz. Denn alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr für alles Leben auf der Erde vernichten, so wie ich es getan habe. Wenn man das liest, dann finde ich, dann schlägt einem das Herz, weil es ein unglaublicher Umbruch ist. Das Herz des Menschen, das Böse ist, das zu seiner Vernichtung, zur Flut führt. Mit demselben Satz begründet nun Gott nach der Flut, dass er den Menschen hinfort nicht mehr vernichten will. Der gleiche Befund, der zum Flutgericht führt, lässt nach der Sinnflut Gottes Gnade und Nachsicht offenbar werden. Der Gegensatz von Gottes strafendem Zorn und seiner tragenden Gnade ist ein Thema, das wie so viele andere der Urgeschichte aus 1. Mose 1 bis 11 sich durch die ganze Bibel zieht. Immer wieder dieses Thema. Wie ist es möglich, dass Gott mit dem Menschen weitermacht? Wie ist das möglich, dass Gott sich seines Volkes immer wieder erbarmt? Wie ist es möglich, dass er seinen Sohn gibt? Für diese Menschen, deren Herz doch böse ist von Jugend auf. Wie ist das möglich? Es gründet hier, ich will das hinfort nicht mehr tun. Denn ich weiß, sagt Gott, das Herz des Menschen ist nun mal böse von Jugend auf und sein Denken und Planen. Die Sinnflutgeschichte in der Bibel ist das Zeugnis vom Gericht Gottes. Und es ist zugleich die Geschichte von Gottes das Gericht überwindenden Gnade. Es offenbart noch mehr, als wir es bei der Geschichte vom Sündenfall und vom Brudermord des Kain an Abel erfuhren, den wunderbaren Willen Gottes zum Heil. Auch der Kain, ihr erinnert euch, wurde nicht vernichtet. Und Adam und Eva wurden nicht vernichtet. Gott machte weiter mit den Menschen. Und hier wiederum, er macht weiter mit den Menschen. Der gleiche Satz, der die Vernichtung begründet, motiviert nun zum Erhalt der Schöpfung und allen voran des Menschen. Vers 22, von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ein fürsorgendes Wort Gottes für seinen Menschen. Seine Schuld, unsere Schuld, deine Schuld ist total. Und das lässt nur zwei sich widersprechende Alternativen zu. Entweder Vernichtung oder Gnade. Entweder Gericht oder Barmherzigkeit. Und Gott entscheidet sich für Barmherzigkeit und Gnade. Gott beschließt, diese Welt des Menschen zu akzeptieren. Ja, sie zu lieben, wie sie ist. Und damit, glaube ich, schafft Gott etwas, was uns Menschen gar nicht möglich ist, weil wir selber so in Schuld und Sünde gefangen sind. Den Menschen zu akzeptieren, wie er ist, heißt ja auch, dass du dich selber akzeptierst, wie du bist. Und wenn ich richtig hinhöre, dann haben viele von uns genau damit große Not. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum komme ich nicht los von meiner Schuld? Warum fahre ich immer wieder aus der Haut? Warum bin ich immer wieder ungerecht zu meinen Kindern? Warum gelingt es mir nicht, Frieden in meiner Ehe zu halten? Warum, weshalb, wieso, warum? Es ist ja zum Verrücktwerden mit uns selbst. Und wie oft finden wir dann auch zu dem Selbsturteil, ich bin schlecht. Ich bin böse. Mit mir ist nichts anzufangen. Und wenn du so von dir denkst, Hast du das Gnadenwort Gottes über deinem Leben noch nicht gehört? Denn der weiß sehr wohl, wer du bist. Aber er sagt deswegen nicht Feierabend, sondern er sagt, du sollst leben. Von jetzt an gilt das. Du sollst leben. Ich weiß, wie es um dich steht. Ich weiß, wie es bei dir aussieht. Ich weiß um alles Unrecht in dieser Welt. Doch gebe ich sie niemals auf. Gott beschließt, diese Welt des Menschen zu akzeptieren. Ja, sie zu lieben, wie sie ist. Dass wir leben, besteht nicht in einem Anspruch, den wir darauf hätten. Von unseren Taten her verdienen wir seit Anbeginn den Untergang. Dass wir sind, so wie wir sind, wie wir uns selbst entgegen Gottes Willen entworfen haben, hat seinen Grund darin, dass Gott uns gelten lässt und weiterhin trägt. Das Opfer des Noah ist dafür nicht der Grund. Später sagt Gott einmal in der Bibel, was sollen mir denn all eure Opfer? Mir, dem der ganze Erdkreis gehört und alles, was darauf lebt. Es zeigt sich vielmehr, dass es durchaus keine Sühne für den Menschen geben kann, weil er sich selber gar nicht ändern kann. Der Mensch kann sich so wenig ändern, wie der Panther seine Streifen nicht verändern kann, sagt Jeremia in Kapitel 13, 23. Während also der Mensch, während wir unsere von Gott gegebene Ordnung ins Widergöttliche verkehren, hält Gott die Ordnung aufrecht. Die Ordnung der Natur hält er im Gleichgewicht. Und beides steht in einer unglaublichen Spannung mit und gegeneinander. Hier der Mensch, der alles vernichtet, was er in die Hände nimmt. Da der Gott, der diesen Menschen bewahrt und zum Ziel führt. Und damit endet dann dieses Kapitel. Gottes ordnende Hand regiert inmitten aller Unordnung des Menschen. Gott regiert inmitten aller Unordnung des Menschen im Sozialen, im Geschichtlichen, in der Umwelt. Würde Gott unsere Sünden ahnen, so ihr Lieben, stünde eine Sinnflut nach der anderen ins Haus und ein Gericht nach dem anderen. Gott aber hält unsere Schuld aus. Gott hält deine Schuld aus. Und wenn dir die bewusst wird, dass du schuldig bist vor Gott, dass du Schuld getan hast, wenn du erkennst, dass du rettungslos verloren bist ohne ihn, dann hat dir das Gott offenbart. Dann hast du verstanden, was dieser Bibelvers sagt. Des Menschen Herz ist böse von Jugend auf. Kein Vernichtungsspruch über dich und mich, sondern eine Zusage Gottes. Ich halte dich aus, so wie du bist. Um das zu verstehen, finden wir den Schlüssel im Glauben. Nicht in der Logik, sondern in der Liebe. Nicht im Verdienst, sondern in der Gnade. Nicht in uns selbst, sondern in der Lebenshingabe im Opfer Jesu Christi. Der sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Amen. Thank you.
Zwischenzeit zwischen Himmel und Erde sind wir noch, und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du da, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du da, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde leiden wir, auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg, und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du da, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, und dein Reich ist schon da, und du bist treu in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du da, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, hier am Kreuz. Zwischen Himmel und die Balken, die Kreuzen, ist der Ort. mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume
Das, was wir gerade gesungen haben, ist eine wunderbare Einleitung für ein Zeugnis. Wir kommen zu dir, so wie wir sind. Alles, was uns bewegt, legen wir vor dich hin. Neben mir steht jetzt Julia und ich möchte noch kurz für sie beten. Vater, ich danke dir, dass Julia den Mut gefunden hat, hier zu uns zu sprechen. Dass sie uns teilhaben lassen will an ihrer Begegnung mit dir. Schenk du jetzt alles, was nötig ist, dass wir hören, und gib ihr alles, was sie braucht, um zu erzählen. Danke, Vater. Amen.
Okay. Hallo erstmal. Ich dachte, ich fange einfach mal damit an. Ich weiß nicht so richtig, warum ich mich überhaupt entschieden habe, heute hier zu stehen. Wie ihr seht, bin ich super nervös. Ich kann normalerweise überhaupt nicht vor Leuten sprechen, aber ja, ich komme einfach mal zum Punkt. Also auf der FIJUKO, wer das nicht kennt, Pfingstjugendkonferenz von Wiedenest. Hat Gott mich persönlich total angesprochen. Ich hatte eine super intensive Zeit mit ihm und Er hat mir krasse Eindrücke geschenkt, also verschiedene Bibelstellen. Und seitdem, also das war im Mai so ungefähr, und seitdem hat Gott mich so krass verändert. Er hat mir gezeigt, dass er, ja, dass ich mich taufen lassen soll und wieder Gemeinschaft mit Christen suchen soll. Und jetzt gehe ich wieder total gerne in den Crossover. Ich habe mir einen Hauskreis gesucht und möchte mich nächsten Monat auch hier in der Gemeinde taufen lassen. Genau, und kurz gesagt, Gott hat mich so sehr begeistert und deshalb stehe ich hier und möchte das mitteilen, auch wenn ich so super nervös bin. Ist es mir einfach wichtig, das euch zu sagen. Genau.
Danke.
Zu dem wir uns auf den Weg machen können, aber eigentlich geht dem voraus, dass du zuallererst derjenige bist, der da ist und der uns für uns bereitsteht und der auch greifbar ist für uns. Du bist der, der uns anspricht. Und ich freue mich über das Zeugnis, Herr, da hast du auch angesprochen, da hast du bewegt. Herr, da hast du Dinge neu gemacht, da hast du Freude geschenkt, da hast du Leben verändert und das ist deine Art. Herr, du bist derjenige, der verändert, du bist der, der in den Riss gesprungen ist und der ganz Neues gewirkt hat. Herr Jesus, das zeigt deine Größe, Das zeigt deine Macht, das zeigt deine Liebe und deine Herrlichkeit. Und deshalb, Herr, dürfen wir vor dir stehen, vor dir, dem mächtigen Herrn. Staunend vor dir hin, wenn deine Hände mich berühren. Herr, du zeigst dich schon hier, lässt mich deine Nähe spüren. Auch wenn ich dich nicht sehe, bist du doch in meiner Nähe. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, schenkst du Trost meiner Seele. Bei dir bin ich zu Hause. Platz bei dir. Ich stehe staunend vor dir, tauche ein ins Meer der Gnade. Er nimmt alles von mir, was ich an Sorgen in mir trage. Frei von der Schuld, nimm ich all meine Wunden, durch deine Liebe und Geduld, schenkst mir Freude in diesen Stunden. Bei dir bin ich zu Hause. Platz bei dir. Staunend vor dir, mit dir in deine Treue. Erfrische du in mir mein dürres Herz wieder aufs Neue. Starker Fels, lass mein Mund dich wieder loben. Trinke aus deine Hand, leg du alle Wogen. Bei dir bin ich zu Hause.
ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen, sie steht fest und sie bleibt. Wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt, niemand und nichts kann uns trennen. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit, deine Liebe hält bis in Ewigkeit. Sie wird niemals vergehen, sie steht fest und sie bleibt, wenn der Vorhang fällt und der Tag sich naht. Niemand und nichts kann uns trennen von dir, deine Liebe ist stark. Ende der Welt.
Amen.
Ich bin dann doch immer wieder erstaunt, wie viel Gutes und wie viel Freude wir in so einem Gottesdienst erfahren dürfen. Jetzt gibt es so viele Einladungen auszusprechen und die allererste ist die an den Martin und vielleicht an den Frank zum Zusammenlegen der Kollekte. Ich lade euch ein, nehmt euer Portemonnaie in die Hand und packt das dann nicht wieder weg. Haltet es einfach fest, denn danach seid ihr ja eingeladen, im Foyer zugunsten von Insini kleine Köstlichkeiten zu erwerben. Ich lade euch auch ein zu einer Tasse Kaffee und zu einem Getränk. Ich lade euch ein zu Gemeinschaft und Gespräch. Bleibt noch ein bisschen, unterhaltet euch über die Eindrücke, die ihr jetzt mit nach Hause nehmt. Wer angesprochen ist und sagt, mir ist was aufs Herz gelegt, das möchte ich mal so ganz privat besprechen. Für den ist das Foyer ein bisschen groß. Da haben wir einen Platz hier bei den Bänken, Menschen, denen Gott die Gabe gegeben hat, anderen zuzuhören, ihre Not zu teilen, sie zu ermutigen, sich mit ihnen zu freuen. Die warten da auf euch und ihr könnt euch ganz fest drauf verlassen. Davon geht Segen aus und das bleibt bei diesen Leuten. Ich habe das schon so oft in Anspruch genommen und es tut immer so gut. Lasst euch einladen, lasst euch verlocken, das auch zu empfangen. Es gibt eine sogenannte Gesprächsinsel, zu der möchte ich euch auch einladen. Dort sitzen Menschen aus dem Kreis unserer Ältesten, die sind nicht uralt, sondern die leiten die Gemeinde. Der jetzt gelacht hat, ist einer von den Älteren. Und die sind gerne bereit, sich mit euch zu unterhalten. Wenn ihr Fragen habt zur Gemeinde oder darüber hinaus euch etwas bewegt, die freuen sich, wenn ihr zu ihnen kommt und die haben gerne Zeit, um sich mit euch zu unterhalten. Jetzt lade ich nur den Arne ein, zu mir nach vorne, denn der spricht uns den guten Segen zu.
Dazu stehen wir bitte auf. Lieber Gott und Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn, wir danken dir, dass du unser Herr und Gott geworden bist durch dein Wort, das uns erreicht hat durch den Heiligen Geist. Und dich bitten wir, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei du uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns, schau uns an und beschenke uns mit deinem Frieden. Amen.
Genießt alle den Sonntag.